Wenn er mich gegrüßt hat, wusste ich, dass ich spiele. Wenn er mich nicht angeschaut hat, wusste ich, dass ich nicht spiele.
Okay. Da war auch mal ein Spiel, glaube ich, in Kärnten, wo er mich extrem kritisiert hat, wo alle Spieler glaubt haben, ich stehe jetzt auf und schnalze mal in der Kabine.
Ja, hallo ihr beiden. Philipp Bald und Pater Phil.
Danke, Peter.
Ich kenne ein paar Gespräche mit der Polizei und so hin und her. Ist ja kein einfacher Typ, der Peter. Kommt aus Florida, das sind gefährliche Typen dort. Postler gewesen oder ich weiß nicht, genau. wie das Schmied da drüben ist.
Copa Pelé Legenden mit Schmäh, unser Video und Podcast, der ab sofort auf Join erhältlich ist, auf Join abrufbar ist und natürlich auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, also auch auf Spotify und Apple Podcast. Und heute mit zwei Gästen in Folge 4, die man unter anderem unter Major und Ümit Korkmaz kennt. Stefan Meyerhofer und Ümit Korkmaz. Hallo.
Servus, grüß dich.
Servus, grüß dich.
Jungs, wir sind heute die junge Runde, die junge Garde in der Kabine der Copa. Fühlt ihr euch noch jung, wenn ihr da in die Kabine bei der Copa geht und die Altspotzen seht?
Also, sie brauchen uns. sie brauchen uns auf jeden Fall, weil Gemma, Ümit, Schicker, das gibt's noch immer. Also die stehen eher hinten fest und vertrauen. Aber wobei ich sagen muss, Stefan macht hervorragende Laufwege. Mhm. Manche sind umsonst, weil wir nicht nachkommen. Aber wir sind eher da zum Laufen, glaube ich.
Okay, also die Rollenverteilung ist ganz klar bei der Copa. Ihr müsst dafür für den ein oder anderen älteren Herrn auch die Meter machen.
Ja, aber trotzdem muss ich auch wieder sagen, Hut ab von Toni, von Knaller, der hinten mit, ich glaube, 64 jetzt noch immer sich schmeißt, beim Aufwärmen schon, der will kein Tor bekommen.
Gut, man sagt ja auch intern ein bisschen, der ist ein Verrückter.
Ist er. Ja. In der Halle haben wir gespielt gegen ihn, jetzt auch in Berchtoldsdorf im Winter und überragend. Und für mich ist halt einfach auch immer so, ich sage es jedes Mal wieder, ich möchte in dem Alter noch so benannt sein wie die.
Die haben das auch von jungen Alter mitgenommen, nicht verlieren wollen. Also manchmal haben wir einen Spaß im Spiel drinnen, aber wenn du den Toni dann siehst, der war so halb verspitzt und halb kaputt da liegt, dann siehst du, wie er sich reinwirft, dann musst du automatisch mehr tun, ne? Weil er dein Freund ist.
Ja, okay.
Aber die
der Ehrgeiz ist da.
Auf jeden Fall. Also ja, auch wie er mit dem Schiedsrichter herumschimpft. Ne?
Ja, diskutiert.
Diskutiert und der Schiedsrichter kann nicht mehr, weil er auch schon 70 ist, über 70 vielleicht, aber da geht ihn so an, ob das noch ein junger Kerl wäre. Ne? Mhm.
Beim letzten Spiel jetzt in Purbach haben wir nur einen Schiedsrichter gehabt und keine Linienrichter und wir spielen auf Abseite. Also es ist dann immer sehr viel Potenzial zum Sprechen da.
Was bedeutet es für euch, bei der Copa dabei zu sein? Ist ja doch eine Ehre, man braucht ein Länderspiel dafür und dann muss man auch noch vom Kapitän und vom Obmann eingeladen werden.
Also, ja. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich eine E-Mail bekomme. Das ist so wie früher.
Einberufung.
Diese Einberufung in die Landesauswahl oder kurz vorm Nationalteam, wie das war. Wenn du diese E-Mail bekommst und quasi im Kader dabei bist, das ist für mich schon ein spezieller Moment, weil das für mich so, ich bin mit diesen Legenden aufgewachsen. Ich habe die im Nationalteam gesehen und dieses legendäre Interview gegen Spanien damals, naja, hochgewinnen wir es nicht mehr. Der Toni ist für mich einfach der Toni und ich freue mich jedes Mal, da dabei zu sein, mit denen die Kabine teilen zu dürfen, auf dem Platz zu stehen. Das ist für mich auch jetzt mit 44 einfach immer noch ein Highlight und das ist Besonderes.
Ja, es ist eine Ehre. Wir haben ja die Herrschaften vom Fernsehen gesehen und leider habe ich keinen davon erlebt, also als zugeschaut oder war im Stadion bei denen. Aber es ist eine Ehre und wenn solche großen Namen da sind, die was unter Anführungszeichen vielleicht im Fußballbuch in Österreich geschrieben haben und mit denen noch am Platz zu stehen und mit denen noch Fußball spielen zu dürfen, ist schon toll und auch eine große Ehre natürlich.
Alle Termine der Copa Pelé gibt's auf www.copapelé.at, also da kann man auch nachschauen, wo die Herrschaften dann zunächst auflaufen. Ganz wichtig, aber wir wollen uns um eure Karrieren ein bisschen kümmern. Das waren ja große Karrieren und ihr habt beide es geschafft, in Österreich so Unikate zu werden. Seht ihr euch selber auch so als Legenden?
Ja, Ümit hat mit mir gemeinsam damals bei Rapid, glaube ich, diese Sternstunde auch gehabt, gemeinsam mit dieser Mannschaft. Leider noch immer der letzte Meistertitel für die Grünen mit 2008, aber ich werde das nie vergessen, das habe ich mir beim Herfahren auch wieder gedacht, was kann man so speziellen Moment, der mich und den Ümit verbindet, das war im vorletzten Spiel in der Meistersaison damals 2008, das Heimspiel gegen Altach, wo er auf der Seite durchgeht mit diesen Links-Rechts-Kombination bei zwei Gegenspielern durch, das weiß ich noch, kriegt Gänsehaut, vor der West damals,
die West
nach innen haut, genau, und ich mit dem linken Fuß, back, boom, kurzes
Ballglück,
genau. Ballglück, es war dabei. Abfälscht und dann einfach diese Emotionen zu wissen, jetzt, das war dann das 2-0, wir wären heute Meister und das war einfach legendär und er hat mir das Tor aufgelegt und das ist einfach, das werde ich nie vergessen. Und das war einfach schon immer sehr speziell, wenn wir gemeinsam damals mit dieser Mannschaft in Hütteldorf gespielt haben. Mhm. Das war schon immer wirklich top.
Man kann es nicht vergleichen, natürlich alter Zeit, neue Zeit, Fußball hat sich weiterentwickelt. Aber was uns damals ausgemacht hat, egal welche Charaktere in der Mannschaft waren, ob einer Egoist war oder ob einer zurückgezogen war oder ob einer lustig war, wir haben im Gesamtpaket funktioniert. Mit 25-Mann-Kader, mit 23-Mann-Kader, mit 18, 11. Wir haben Ausländer gehabt, wir haben Serben gehabt, Kroaten gehabt, Bosnier gehabt, Türken gehabt. Und das war eine eingefleischte Familie. Mhm. Und da haben wir natürlich ein paar Asse in der Mannschaft gehabt. Steffen, Heikkinen, die haben mal so links und rechts geschaut und es war gleich Ruhe. Und natürlich bleibt in Peter Parkholt als Trainer nicht viel übrig, weil da ist eine Mannschaft. Und das sind gestandene Männer. Und ich sage es heute noch immer, egal ob wir noch 10 Runden hätten vor uns hätte damals nichts aus der Bahn. Nein, nichts auf. Weil bei uns hat alles funktioniert, das Salzburg-Spiel zum Beispiel.
Mhm. Wir sind schon voll im Thema, ja, sehr gut. Ja. Weil dieses Kapitel-Thema ist natürlich vereint euch, ja.
Mit den Fans zusammen, die Ultras, Ümitschrein oder Stefan, wir wurden dort gefeiert. Aber beim Anpfiff im Spiel waren wir alle so fokussiert und wir sind füreinander gelaufen. Wir sind füreinander gelaufen, füreinander gekämpft, haben wir gekämpft und das war der Preis dafür.
Und der Trainer, Peter Parkholt, sein Anteil?
Hat einen großen Anteil und das ist für mich jetzt auch immer speziell, weil während der Zeit, wo wir ihn als Trainer gehabt haben, habe ich mit ihm nicht viel gesprochen. Ich glaube, keiner von uns, außer vielleicht Steff, der eine oder andere Physio. Und das war's. Also der hatte als Trainer eine ganz andere Schiene gefahren, aber wir waren erfolgreich. Mhm. Also ich glaube, damals extrem wichtig für uns als Mannschaft war der Zocki als Co-Trainer. Ja. Und, sage ich auch immer noch, möchte ich auch immer erwähnen, Christian Canestrini, der Fitnesstrainer, der hat uns einfach fit gemacht. Und ich würde gerne mal eine Statistik und eine Quote lesen von uns. Rapid 2008, diese Rapid-Viertelstunde.
Mhm. Das müssen wir recherchieren.
Ich habe gewusst, wenn die Leute klatschen und du spürst es am Platz, ich habe einfach noch Luft gehabt, ich habe Energie gehabt. Und wir waren ja auch eine Mannschaft, wir wollten immer nur nach vorne spielen. Wir haben nicht hinten auf Ballbesitz und nein, wir wollen nach vorne. Mhm. Und das hat uns ausgezeichnet. Wir haben einfach die Qualitäten der Mannschaft gehabt, ja. Offensiv wie defensiv. Und das hat einfach funktioniert. Aber der Peter war zu der Zeit ruhig, was die Spielergespräche angeht. Mhm. Aber es hat einfach funktioniert. Er hat immer die richtigen aufgestellt.
Aber gut, er hat damals nicht viel gesprochen. Lass mal jetzt einfach mal zu Wort kommen. Peter Parkholt, bitte.
Ja, hallo, ihr beiden. Philobald und Pater Phil. Zwei großartige Stützen für den Meistertitel 2008, der Kleine natürlich auf der linken Seite, überragender Dribbler, Schnelligkeit, hervorragend, wichtiges Tor gemacht damals in Linz gegen LASK, wo er böse war, weil er mich in der Halbzeit kritisiert hat, aber so war er wenigstens dann zweite Halbzeit lebendig. Ja, und der Lange, was soll man da sagen? Von der Tribüne von Greuther Fürth geholt worden, weil wir also einen großen Stürmer gebraucht haben. Hat am Anfang natürlich gestrampft, hat mit die Hurf geschaut natürlich, weil er nicht von Anfang an die ersten Spiele gespielt hat, aber war dann zum Ende der Meisterschaft dann sehr, sehr wichtig mit dem Tor in Graz schon einmal bei der Einwechslung, 1 Minute am Feld, das Tor gemacht. Und dann natürlich das nächste Spiel beim Derby. Wieder auf der Bank gesessen, wieder mit die Hurf geschaut, aber trotz allem dann beide Tore gemacht zum Sieg. Ja, und dann hat man natürlich in Salzburg hat man nicht auf der Bank lassen können, sondern da hat er von Anfang an spielen müssen. Und beide haben einen großen Anteil an diesen 7-0 damals. Der Kleine auf der Seite natürlich, der Ümit mit seinen Dribblings und natürlich ein Tor auch geschossen. Wie er das geschossen hat, weiß er bis heute nicht, wenn er die Szene sieht. Ne, und der Lange mit seiner Torgefährlichkeit. Und natürlich haben beide einen großen Anteil. Auch jetzt bei der Copa Pelé, wo sie beide mit dabei sein dürfen. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich wünsche euch beiden natürlich alles Gute für die Sendung. Brav reden, immer schön brav sein. Und wünsche euch natürlich alles Gute. Wir sehen uns eh bei der Copa Pelé demnächst. Und alles Gute für die Sendung.
Danke, das, Peter.
Da sitzt er jetzt mit seinem Teddybären am Level. Ja. Aber Teddybär-Trainer war gar keiner, oder?
Nein, also ich habe persönlich Angst gehabt vorher. Ja.
Ich also als Reporter auch. Ja. Also gut, da ist uns gleich gegangen.
Angst, Respekt und er hat ja, wie das Stefan gesagt hat, er hat ja mit keinem geredet. Ja. Und ich wusste eine Woche vorher, ob ich spiele oder nicht spiele. Oder mitten in der Woche wusste ich, wenn er mich gegrüßt hat, wusste ich, dass ich spiele. Wenn er mich nicht angeschaut hat, wusste ich, dass ich nicht spiele.
Okay.
Also vor allem das erste Spiel, was ich unter ihm gemacht habe, in Tirol auswärts von Beginn an. Und ich habe davor kein Bundesligaspiel gehabt, habe nur ein Halbspiel beim Cupspiel gehabt gegen die Wiener. Dann waren wir in einem Restaurant, also im Hotel, sind wir in ein Restaurant runtermarschiert und hat er mich hier gedeutet und sagte, Junge, du spielst morgen. Und ich schaue in ihm durch, ne? Mhm. Und schaue nach hinterher, mit wem redet er? Dass ich gleich von Beginn an spiele und sagte, erst, ich rede mit dir. okay, Trainer, okay, Entschuldigung. Und da hat er mich ins Spiel reingeworfen. Ne? Und ein harter Kerl, Canestrini auch, läuferische Sachen haben wir bei ihm gehabt. Das haben wir, da habe ich bei Rapid damals bei Unterzello von nicht gehabt. Mhm. Bad Radkersburg, Stefan. Lauftrainingslager, dreimal am Tag laufen.
Was heißt das? Heißt Lauftrainingslager. Das heißt, ihr habt Fußballschuhe, brauchst nicht.
Genau. Das war die Vorbereitung. Wir haben Blasen gehabt des Grauens. Also ich habe mal. Wir sind 2 Stunden laufen gegangen mit dem Kulo. Mhm. Kennst du Kulo? Gut.
Ja.
Der hat 4 Lungen, glaube ich. Wir haben alle Pulsungen gehabt. Er hat sie alle eingesammelt, weil er nichts davon haltet. Mhm. Kann man ihm damals recht geben. Kulo hat eine Uhr gehabt. Wir sind alle hinterher galoppiert. Und haben wir 2 Stunden hin und her gelaufen. Dann meinte er, er musste 10 Diagonalläufe mache. Und ich habe eine Blase gehabt unterm Fuß, die was 10 Zentimeter groß war. Sagt er zu mir, ich kann nicht mehr, Trainer, es geht nicht. Zeig her, was hast du? Zieh die Schuhe raus, zeig ihm die Blase. In der Blase ist noch eine Blase drinnen. Da ist so besser. Und sage, ja, wenn die Luft kommt, ist gut, dann läuft barfuß. Dann habe ich die 100 Meter Läufer die Diagonale ohne Schuhe machen müssen.
Aber man hat es dann gemacht, wenn er es gesagt hat.
Natürlich, also er hat nichts rausgelassen. Er wollte von jedem Spieler 100% haben. Mhm. Und er ist ein Ehrgeizler und wusste, mit welchem Spieler wie er umgehen soll. Er hat zwar nicht viel Kontakt gehabt, aber er wollte. Er wollte, dass wir was erreichen. Und dass er mit uns was erreicht, wir mit ihm was erreichen. Und wir sind am Ende der Liga über jeden drüber marschiert. Vielleicht durch dieses Bad Radkersburg-Lauftrainingslager.
Ja. Ja. Stefan, ich kenne dich ja schon lange und du bist da auch einer, der seine Meinung hat. Und wenn ihm was gegen einen Strich geht, dass er es auch sagt. Wie war das mit Peter Backholt? War man da hörig oder habt ihr auch Reibung gehabt?
Nein, wir haben auch Reibung gehabt. Und da war auch mal ein Spiel, glaube ich, in Kärnten, wo er mich extrem kritisiert hat, wo alle Spieler geglaubt haben, ich stehe jetzt auf und schnalze mir einen in der Kabine, was ich ja nicht gemacht habe. Aber ich war echt so richtig fast von durchdrehen, wirklich. Mhm. Er hat dich auch provozieren können.
Hat er das absichtlich gemacht,
damit er was rausholt? Er hat die Spieler einfach auch kitzelt, genau gewusst, mit wem er wie umgehen kann. Ja. Und die Art und Weise, wie sie mich verpflichtet haben und wir brauchen dich und komm und dann hast du nicht gespielt. Und so wie es gesagt, ich bin einfach im Training, ich hab einfach geschert, ich wollte einfach jetzt spielen. Ja. Ich habe mein Ziel gehabt, die Euro 2.8, ich wollte unbedingt auch in der Mannschaft dabei sein und einfach meine Leistung bringen. Ne. Und hinten raus hat es dann eh perfekt funktioniert. Ja. Aber er weiß schon, mit wem umzugehen hat.
Auch wenn du mit ihm gekämpft hättest oder an die Haare gegangen seid oder auch Faust an Faust, ist ja keine ohne, ne? Ist ja, kommt aus Floridsdorf, sind gefährliche Typen dort. Postler gewesen oder ich weiß nicht, genau. wie das Schmäh dort drüben ist, in Floridsdorf. Auch wenn Stefan oder ein anderer Spieler mit ihm verbal und vielleicht auch mit Händchen einander gegangen wären, am nächsten Tag warst du dir sicher, der nimmt das nicht persönlich. Er sagt, wir sind Männer, sowas kann passieren.
Also er hat austeilen können, aber auch einstecken.
Hundertprozentig. Mhm. Er ist ein Mann, er sagt, ich stecke ein, wir können hier streiten, kämpfen, was noch immer, aber morgen im Betrieb, ich glaube, er ist kein Typ, der was sagt, ich habe jetzt mit ihm gestritten, der soll nicht mehr zum Training kommen.
Ja, ja.
Das, so ein Typ ist er nicht. Mhm. Der nimmt alles vor die Brust. Und hat auch für die Brust genommen. Ich kenne ein paar Gespräche mit der Polizei und so hin und her. Ist ja kein einfacher Typ, der Peter. Ja. Aber vom Mannstyp her, muss man schon sagen, der Erste in Floridsdorf, glaube ich. Ja.
Ja. Ihr seid da Meister geworden mit Rapid. Was ganz Besonderes, was man vielleicht in dem Moment schon besonders empfunden hat, aber man hat sich damals sicher nicht vorstellen können, das ist der letzte Meistertitel bis heute. Das war wahrscheinlich unvorstellbar für euch, oder? Dieser Gedanke.
Ich bin jetzt am vergangenen Wochenende den Wings for Life Run mitgelaufen. Und wenn ich die Windseile so rauflaufe und dann am Ring einpieg bei der Oper, mich haben urviele Leute angesprochen. Sehen wir uns nach im Stadion, bist dabei, oh, Major, Rapid und. Und dann habe ich zu einem gesagt, der mich davor gesagt hat, das letzte Mal, wie ich da mit so vielen Menschen war, war 2008 bei der Meisterfeier mit Rapid. Und das sind auch Momente, die ich für mich in meiner Karriere nie vergessen werde, wo ich schöne Momente gehabt habe, auch bei anderen Vereinen, nicht Abstiege gefeiert, auch andere Meistertitel feiern haben dürfen. Aber in Wien am Ring mit 50.000 Menschen vom Rathaus dann nachher zu feiern, das war schon sehr speziell. Und jetzt im Nachgang betrachtet, dass dieser Verein seit der Zeit keinen Titel mehr geholt hat, macht es natürlich noch einmal besonders oder für mich ist einfach aber auch traurig, dass der Verein keinen Titel holt. Weil egal, wo ich hingehe, werde ich darauf angesprochen. Und ich hätte es aber gern, dass der Verein jetzt endlich mal wieder Meister oder Cupsieger wird. Weil es ist nicht mehr nur auf dieses Jahr zu reduzieren, auf dieses 7-0. Wir waren eine Top-Truppe, einen super Trainer gehabt, das hat alles funktioniert. Aber es muss ja jetzt auch machbar sein.
Ja, so wie es der Stefan gesagt hat, wenn ich irgendwo laufe, so Stammtische und sie sagen immer, der letzte Meister ist da. Ja. Natürlich fühlt man sich in dem Moment hervorragend.
Geehrt irgendwo, ja.
Natürlich, also, aber es ist schon traurig für einen Verein. Mhm. Natürlich im eigenen Person, okay, ich habe mit der Sache nichts mehr zu tun, ich bin der letzte Meister, ich winke, aber das wünsche ich mir nicht selber. Mhm. Oder ich wünsche es dem Verein auch nicht. Ja, wir sind noch immer die letzten Spieler, die was Meister geworden sind. Aber natürlich sollte eine Ambition von SK Rapid Wien sein, dass sie jedes Jahr da oben mitmischen und spielen und ja, einen Titel holen. Mhm. Das muss die Ambition. Wir waren vielleicht mal unterm Schatten oder halt ein Ausbildungsverein gewesen oder manche Menschen haben sich so ausgedrückt. Aber bei der Zuschaueranzahl und bei der Liebe von Fans zu Rapid Wien, da muss irgendwann mal was her.
Der Auftrag ist also klar. Was hat die Mannschaft damals so besonders gemacht, vielleicht auch im Vergleich zu heute, dass es damals geklappt hat? Du hast erzählt auch von einem Mannschaftsabend bei dir zu Hause einmal im Restaurant.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich kann mich erinnern, ich bin neu im Frühjahr zu Rapid gekommen und ein neuer Spieler musste mal einen Mannschaftsabend machen. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt mit denen irgendwo in Wien in ein Lokal gehe, wo kein Bezug da ist, hole ich es zu mir, damit sie sehen, wo ich aufgewachsen bin, wer meine Familie ist. Und es war ein legendärer Abend. Ich habe für meine türkischen Spielerkollegen und Basina Boskovic hat es einen Lachs gegeben und für die anderen Spieler hat es eine Stelze gegeben. Senf, Kreh, ein gutes Brot, Knödel, Sauerkraut und natürlich ist auch das eine oder andere Bier getrunken worden. Ne? Und ich habe ihn extra auch um Erlaubnis gefragt, ich darf die Geschichte so erzählen, Jürgen Bartocker, ja. Dem hat es geschmeckt.
Okay. Und der die Stelzen oder das Bier?
Beides. Okay. Und der hat auch einen Dusch gehabt. Und wir waren halt ein Dorfgasthaus. Draußen in Niederösterreich und wir haben halt einen Stammtisch gehabt und wir waren eigentlich schon viele Spieler dann zum Aufbrechen und am Gehen und so, der harte Kern ist sitzen geblieben und dann haben wir uns am Stammtisch dazugesetzt und dann ist halt noch das eine oder andere Bier getrunken worden oder vielleicht sogar Schnaps und das war dann ein richtig cooler, gemütlicher Abend für die Stammgäste natürlich, aber auch für den Jürgen und ich habe den Jürgen dann heimgebracht. Er hat sein Auto stehen gelassen, ich habe ihn im Auto heimgebracht. Ich bin dann, glaube ich, sogar noch mit den anderen fortgegangen, das war Mittwoch am Abend und wir haben dann am Samstag, glaube ich, ein Spiel gehabt. Und der Jürgen war aber der performt hat. Der hat nichts irgendwie noch anmerken lassen, dass der drei Tage vorher einen Rausch gehabt hat. Am nächsten Tag nach dem Training, er hat brav trainiert, habe ich ihn mit heimgenommen. Er ist ins Auto gestiegen. Ich habe noch gesagt, wirst du der Cooler schon ein bisschen mit Soft, wirst du irgendwas essen? Ah, ich will nur schlafen. Da habe ich mir gedacht, boah. Aber am Samstag hat er funktioniert. Hat er performt. Und das war bei uns so, wir waren nach einigen Siegen waren wir unterwegs. Und da waren nicht 3, 4, sondern das waren 10, 12 Spieler. Und das hat bei uns irgendwie einfach ausgemacht. Wir haben am Platz funktioniert, auch außerhalb. Und dank Ümit und dem Deli gehe ich heute noch immer zu meinem türkischen Friseur im 16. Bezirk.
Es ist so. Okay, also ihr meinst diese Gruppe, diese Familie, was du vorher auch einmal angesprochen hast, das ist der Schlüssel gewesen für den großen Erfolg. Gar nicht so die einzelne fußballerische Qualität.
Ich glaube, das, was er vorher angesprochen hat, was vielleicht auch mit Peter so war, war bei uns Spielern auch, wir sind nicht immer einer Meinung gewesen. Und man hat sich auch einmal am Platz gefetzt. Aber am nächsten Tag ist man in die Kabine gekommen, abklatscht, wir haben ein Ziel vor Augen, wir wollen am Wochenende gewinnen. Das hat funktioniert.
Auch ich will jetzt nicht sagen, ich will nicht über Charaktere reden, aber es war mir nicht schade, wenn der Dober Andreas mir gesagt hat, Ümit, mach das so.
Hast du schlucken können?
Dafür die Kokain. Auch zuhören muss man können. Ja. Aber ich bin nicht besser als der Tobi, oder Stefan ist nicht besser als ich, oder ich bin nicht besser als Stefan Hofmann. Mhm. Wenn wer was gesagt hat, hat man gesagt, okay, ich akzeptiere das. Ja, vielleicht stimmt er, vielleicht auch nicht. Aber wir haben immer miteinander reden können und wir waren zugänglich. Mhm. Wir waren keine Prallertypen, so der eine geht vorwärts und tut sein eigenes Ding. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, und das ist nur meine eigene Meinung, dass in der ganzen Bundesliga einzelne Stars unterwegs sind mit ihren Taschen und mit ihren super high society Kleidung, Bekleidungen. Mhm. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass es Superstars sind in einzelnen Personen und vielleicht am Feld, dass der oder der eine nicht was sagen lässt, ne?
Vielleicht kommt es daher, dass ihr beide ja einen untypischen Weg in die Bundesliga und in den internationalen Fußball gehabt habt. Jetzt nicht die klassischen Akademiespieler seid, sondern ihr habt das aus der Landesliga, aus der Wiener Stadtliga raufgeschafft. Ist das vielleicht der Unterschied, dass man auch länger dankbar ist und eine gewisse Dankbarkeit mitbringt und einen anderen Blick auf das Thema hat?
Ich war immer demütig, wenn ich trainieren habe dürfen, weil ich genau gewusst habe, wie es ist in der Gastronomie, 12, 14, 16 Stunden arbeiten zu dürfen. Ich habe für meine Familie gearbeitet und ich habe es immer gern gemacht. Und ich habe den Beruf erlernt und habe es auch geliebt, in der Gastronomie zu arbeiten. Aber am Fußballplatz zu stehen, 1,5 Stunden Training zu haben, Tore zu schießen, Spaß zu haben und dann vielleicht am Nachmittag noch einmal, das ist einfach was anderes. Und deswegen habe ich es einfach genossen, die schönste Zeit. Ich glaube, Ümit hat dann leider noch mehr Verletzungen gehabt wie ich, aber die schönste Zeit ist einfach, wenn du gesund bist und tagtäglich am Platz stehst und trainierst. Das schlimmste Zeit als Fußball ist, wenn du verletzt bist und rausschaust von der Kraftkammer, und die wie anderen trainieren. Draußen trainieren. Das ist einfach die schlimmste Zeit als Fußballer.
Ja, ich komme ja aus einer ganz normalen, klassischen Migrantenfamilie, die was eingereist sind und klassische Arbeiten haben, wie Bedienung die Mama und Lagerarbeiter der Papa. Ne? Und ich habe damals in einer Wohnung gewohnt, auf der Märzstraße im 15. Bezirk, wo die Gegend auch nicht mal so richtig sauber war, wo gerne mal verteilt wurde, wo gerne mal andere Sachen zu sich genommen wurde, außer das, was nicht legal war.
Okay.
Und dann kriegst du die Chance, mit 18 von Slovan zu Rapid.
Und du warst in der Stadtliga bei Slovan, ich weiß es, weil ich fast dein Jahrgang bin, ich bin ein Jahr älter, schon sehr auffällig, wir haben sogar mal Testspiel in der Jugend, glaube ich, gegeneinander gespielt. Ja, habe ich nicht gut ausgeschaut.
Ja, viele sagen, ich habe vielen die Karriere kaputt gemacht.
Aber da haben viele schon gesagt, dass du was Besonderes hast und trotzdem hat sich wahrscheinlich keiner gedacht, auf dem engen Platz da in Slovan, rauf in die große Welt und ins Hanapi damals.
Genau, und wie ich dann das alles gesehen habe, was ich mit Rapid Wien bekommen habe und das Lächeln von einer Mutter, die was zwei Kinder aufzieht in 60 Quadratmeter und danach bist bei Rapid und du wohnst in einer 100 Quadratmeter Wohnung, wo die Toilette in der Wohnung drin ist. Mhm. Also ich kenne es auch aus meiner Jugend, wo ich in Theresienbad, also die Mama ist mit uns dreimal die Woche schwimmen gegangen, als Kind.
Ja.
Aber das war nicht schwimmen, das war duschen. Baden. Mhm. Wir haben ja damals so Küche, Wohnung gehabt und da hast gelebt zu viert.
Ja.
Und damals halt gab es ja nicht diese Toiletten, moderne Sachen und so hin und her. Und dann, wie ich zu Rapid gekommen bin, Amateure, und habe ich mich ein bisschen getrennt von ein paar meiner Freunde, weil die haben mich schon beobachtet, glaube ich, von wo ich komme, was ich mache, wie es mit meinem Privatleben.
Abseits vom Platz
genau.
Warst, ja.
Mhm. Und danach, wie ich zu Rapid, also in die A-Mannschaft hochgekommen bin und meine ersten Spiele gespielt habe und dann auf, ich sag so ganz hart, aufs Einkommenszettel geschaut habe, was ich da im Jahr verdient habe, was ich da im Monat verdient habe, bräuchte die Mutter ein Jahr.
Mhm.
Und das hätte mir niemand wegnehmen können. Egal, welcher Spieler neben mir stand, er ist sicher natürlich mein Freund, aber ich hab das gehabt und ich habe gesehen, wie es meiner Familie geht.
Mhm.
Wir haben nach dem ersten Lohnzettel haben alle drei oder alle vier zusammen zu Hause geweint.
Mhm.
Und dann habe ich geschaut, okay, Leute, das ist es, was ich bin. Und ich habe es voller Kanne durchgezogen.
Mhm. Stefan, du auch. Also wir haben schon gesprochen, Gastrobetrieb, Kellner, Landesliga gespielt und trotzdem nie diesen Wunsch und diesen Traum, das Ziel nie aus den Augen verloren. Und da gab es ja einige Rückschläge.
Ja, ich habe 2 Jahre gar nicht Fußball gespielt. Dann habe ich wieder damals mit meiner ersten Freundin aus Tulln, in Tulln wieder angefangen. Mhm. Landesliga, war dann wirklich gut, habe meine Tore gemacht. Und dann ein Jahr bei der Wiener gewesen, dann Probetraining gemacht bei Untersimbrunn, zweite Liga damals Österreich, und dann ja, Absage gekriegt, reicht nicht. Dann, ich wollte einfach wieder mehr spielen und auch Spaß haben. Und dann bin ich nach Langenrohr gewechselt, wieder in die Landesliga, also von der Regionalliga einen Schritt wieder zurück, weil die Heimspiele am Freitag haben. Unser Predieb hat damals Donnerstag, Freitag, Ruhetag gehabt. Somit habe ich am Freitag immer die Heimspiele bestreiten können und habe das dann so irgendwie so arrangiert. Ne? Aber dieser innere Drang, Fußballprofi zu werden, war immer da. Und zum Glück habe ich das auch so hartnäckig verfolgt und bin da dran geblieben, dass ich dann wirklich mit 23 bei den Bayern aufgeschlagen habe.
Und die Geschichte musst du jetzt, ich weiß, du hast das oft erzählt, aber du musst jetzt natürlich trotzdem erzählen. Wie gibt's das, dass man da aus der Landesliga hinfährt und am Ende des Tages sogar bei der ersten Mannschaft landet? Aber
ich habe einen ehemaligen Trainer angerufen, Erich Hausmann, der war damals in der Akademie in St. Pölten, und der Daniel Sikorski ist damals von St. Pölten zu den Bayern Amateure gewechselt. Dann habe ich den Kontakt von dem Berater damals bekommen, der hat eben den Transfer eingefädelt mit Daniel, und habe gewusst von Hermann Gerland, Ralf Hasenhüttler hat damals aufgehört als erfahrener, älterer Spieler, hat seine Karriere beendet, und er braucht einen großen Stürmer. Und ich bin dann raufgefahren, habe ein Probetraining gemacht, und nach dem ersten Probetraining, wo auch einige französische Spieler waren, afrikanische Spieler, war ich der Einzige, der dann wirklich mit ins Trainingslager gefahren worden ist. Und Thorsten Fink war damals mein Kapitän. Und Sandro Wagner, dann Hummels in der Mannschaft gehabt, also auch Spieler, die dann wirklich nochmal eine andere Karriere gemacht haben. Aber ich habe mich dann in dieser einen Woche im Trainingslager durchgesetzt und habe einen Vertrag bekommen. Und das war einfach schon sehr speziell, und die Zeit werde ich nie vergessen.
Und der Weg ging ja dann weiter. Du bist dann auch zu den Profis beim FC Bayern gekommen, und ein Trainer, mit dem du heute noch viel Kontakt hast, der hat uns auch schöne Grüße da gelassen. Wir hören mal rein bei Felix Magath.
Ja, lieber Stefan, schönen Gruß in die Runde. Ich weiß natürlich noch ganz genau, wie ich dich in die Mannschaft geholt habe und wir bald ins Trainingslager gefahren sind. Ich war heilfroh, endlich einen großen, kopfballstarken Mittelstürmer zu haben. Und ich habe schon in meinem Geiste gesehen, wie du die Flanken von rechts und links vorne verwandelt hast. Umso überraschter war ich dann, als wir mal ein Konditionstraining gemacht haben und du als Mittelstürmer alle Mittelfeldspieler in Grund und Boden gelaufen bist. Alles hätte ich erwartet, aber doch nicht das. Aber Gott sei Dank hast du ja später trotzdem noch deine Tore gemacht, auch wenn du viel zu viel gelaufen bist. Und dafür dann Glückwunsch, alles Gute und hoffentlich bis bald, Stefan. Tschüss.
Der nächste große Trainer, Felix Magath. Du hast ja generell dort bei den Bayern viele Menschen erlebt, die man sonst aus dem Fernsehen kennt oder vor allem, wenn man Landesliga-Kicker ist, dann aus dem Fernsehen kannt hat. Wie speziell war das bei den Bayern?
Boah, ganz speziell. Und mein erstes Bundesligaspiel, Allianz Arena damals, waren nur 69.000 Zuschauer. Jetzt sind es ja 75, diese Kapazität ist ja erhöht worden. Und der Erste, der mich gratuliert hat zu meinem ersten Bundesligaspiel in der deutschen Bundesliga, war Oliver Kahn. Und das sind Momente, die ich einfach nicht vergesse. Und ich habe an Hermann Gerland extrem viel zu verdanken, weil er in mir etwas gesehen hat, mir den Glauben geschenkt hat. Und natürlich das Trainingslager 2006 bei den Bayern. Ich habe ja in der Vorbereitung damals, glaube ich, in 6 oder 7 Vorbereitungsspielen bei den Profis, glaube ich, 10 Tore gemacht.
Wer waren da die Konkurrenten vorne? Luca Toni? War das die?
Nein, das war noch davor. Claudio Pizarro.
Ja.
Lukas Podolski. Roque Santa Cruz. Mhm. Und Roy Mackay.
Ja, stark.
Also war schon.
Ja, da bringt das Blatt wieder laufen, glaube ich, auch nicht bei der Truppe.
Aber die Mittelfeldspieler wie Marc van Bommel, gut, Scholl, der hat ja dann nicht mehr so wirklich laufen können, ja. Aber ich wollte einfach für meinen Profivertrag laufen. Und laufen habe ich immer können. Und da habe ich richtig auch gemerkt, das ist bei Hermann Gerland schon richtig gut angekommen, dass ich einfach einer bin, der auch über drüber gehen kann, wenn es auch mal wehtut. Und in den Trainingslager, das war einfach, ja, sind wir über den Golfplatz gelaufen und ich habe da einfach diese Meter gemacht. Und da haben die anderen gesagt, hey, Nowitzki, haben sie gesagt. Nicht lange, da war immer kein Nowitzki. Lauf nicht so schnell. Sag ich, hey, ich habe so einen Vertrag, ich will meinen noch
haben.
Ich will
meinen haben. Wapp. Geile Einstellung, ja. Ich weiß ja von dir, die Bananenschnitte war bei jedem Club eigentlich dabei. Kennen Sie die auch in München?
Nein. Nein. In München kennen Sie den Rahmstrudel, den habe ich ein paar Mal mitgenommen.
Okay.
Aber die Bananenschnitte war dann eigentlich so diese Geburtsstunde damals mit dem 7-0 bei Rapid, weil ich bin ja von der deutschen zweiten Liga gekommen, von Greuther Fürth, und da haben wir, wenn wir Auswärtsspiele gehabt haben im Bus, immer einen Obstkorb gehabt oder Kuchen und Getränke einfach. Mhm. Und bei Rapid war das nicht so. Dann haben die Spieler zu mir gesagt, wenn wir auswärts spielen, bleib vorne, damals war es noch der Merkur, mhm, jetzt Billa Plus, bleib vorne stehen und kauf da was. Okay. Dann habe ich irgendwas gesagt, das kann es nicht sein. Gell? Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, wir haben jetzt ein spezielles Spiel, mach einen guten Kuchen, mach irgendwas. Und dann hat die Bananenschnitte zaubert. Und
die ist angekommen in der Mannschaft.
Die ist gut angekommen.
Die ist gut angekommen, ja.
Aber auch, es ist ja dadurch, dass, dann kann ich richtig sagen, dass es familiärisch ist. Mhm. Ich habe ja auch einen Tee in die Kabine reingestellt, einen türkischen,
ja,
Tee.
Ja.
Und mit Martin Hinden wollte ich extra ärgern. Dann habe ich immer so Cola Turca, habe ich Cola Turca hochgestellt bei ihm immer, oder habe ein Dönerpapier hingelegt. Aber einen türkischen Tee gab's. Der eine hat das gebracht. Sogar, wenn ich das so sagen darf, unsere Zeugwerte waren unsere Familie. Mhm. Wir haben nicht die Schuhe hingeworfen.
Ja. Respekt einfach.
Natürlich. Mhm. Also, wir haben alles zusammen gemacht. Mhm. Und das ist, was uns damals ausgezeichnet hat.
Ümit, habt ihr das damals mitbekommen, dass da ein Österreicher bei Bayern München ein bisschen für Furore sorgt und dann auch über Greuther Fürth dann auch zu Rapid?
Ja, ich hab's damals mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob sich die Jahre noch, ob sich die Jahre schneiden, mit dem Knasi war auch bei Bayern Amateure, oder?
Nachher,
ne? Okay, dann habe ich das verwechselt. Ja, ich wusste, dass er da ist, weil ich habe mit Rapid Amateure gegen ihn Schwanstadt oder Böhmskirchen haben wir haben wir gegen ihn gespielt.
Okay.
Ja, das stimmt, da waren ein paar sehr schnelle Franzosen dabei.
Mhm.
Natürlich, ich war am Platz mit Rapid. Also, aber ja, ich habe ihn dort gesehen und damals hat man mir dort, Böhmskirchen war das, genau. Damals haben wir gesagt, okay, das ist ein Österreicher, der was bei Bayern spielt. Natürlich. Es ist, du schaust natürlich hin, Bayern ist eine andere Welt, egal jetzt, ob es Amateure ist oder nicht Amateure ist, wenn da das Logo drauf ist, okay, haben sie Respekt, aber ja, da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt und ich wusste, dass er ist. In Greuther Fürth Station habe ich so nicht mitbekommen, aber wir wussten, dass ein Bayern-München-Spieler zu Rapid kommt.
Und dann seid ihr in einer Mannschaft gewesen, Ümit, wir haben schon bei dir ein bisschen gesprochen, wie dein Weg dorthin war, auch alles andere als normal. Und dann in der Bundesliga und ein ganzes Stadion singt, und da kann ich mich noch erinnern, war damals auch oft im Stadion, diese Ü-Ü-Ü-Rufe. Was haben die mit dir gemacht?
Ja, also nach der dritten oder vierten Partie, die Westsektor, also unsere Ultrasgruppe, hat immer in Steffen zu sich geholt, und in Basina und in Veli und bei mir kam nichts. Da habe ich mir immer gedacht, warum bin ich noch nicht angekommen bei denen oder was ist das Problem?
Mhm.
Und ich bringe ja Leistungen und ich kämpfe. Und dann habe ich von denen aus mitbekommen, dass ich keinen Höhenflug habe, also dass ich nicht in die Höhe fliegen soll, keinen Höhenflug haben soll. Haben sie es ein bisschen mit mir abgewartet und dann haben sie mit Ü begonnen.
Mhm.
Und am Anfang habe ich das nicht so realisieren können, was meinen Sie mit Ü? Da ist ja kein Ü mit, ne? Und dann, so dumm bin ich ja auch nicht, und dann habe ich es gecheckt, dass das für mich ist.
Mhm.
Und bei jedem Ballkontakt ist es passiert, auf der Straße ist es passiert. Wir spielen in Rubin Kazan auswärts und Andi Marek muss einen Brief schreiben oder ein Mail schreiben zu UEFA. Wir haben einen Spieler drinnen, den jubeln die Fans mit Ü. Nicht, dass die schwarzen Freunde sich beleidigt fühlen.
Ah, okay, ja, klar.
Gegen rassistische Äußerungen.
Okay.
Und das verfolgt mich heute noch immer. Ich kriege noch immer, wenn ich in der Tankstelle bin oder unterwegs bin, dass ich Ü rufe. Ja, es ist was sehr Besonderes gewesen. Das hat die Rapid Ultras für mich erfunden. Und ich habe es dankend angenommen und ich liebe es.
Und du, Stefan, kriegst den Major auch nicht mehr weg. Das Phantom auch nicht mit der Maske damals. Auch besondere Zeiten, oder?
Absolut, weil ich habe mir damals die Nase gebrochen und ich wollte dann einfach auch dann unbedingt spielen. Habe halt auch vom Trainer jetzt nicht gleich die sofortige Rückendeckung gehabt, ne? Und dann halt mit gebrochener Nase, ich stehe zur Verfügung, ich bin da. Und ich habe halt gewusst, durch den Leihvertrag mit Fürth, ich bin im Sommer wahrscheinlich wieder weg. Das ist mein einziges Derby gegen die Austria. Ich muss da spielen, ich möchte ein Wiener Derby haben. Und im Endeffekt war es vom Drehbuch her dann perfekt so, krieg die halbe Stunde, mach die zwei Tore mit der Maske und war für uns als Mannschaft einfach, wir waren in so einem Flow drinnen, das war einfach, ich habe im Gasthaus bei meinen Eltern einfach gearbeitet und habe zu einem Stammgast gesagt, wir haben damals, glaube ich, 11 oder 12 Partien gehabt, ich glaube 12, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, und ich habe gesagt, du, wenn wir 10 gewinnen, sind wir Meister. Und es war dann im Endeffekt so, dass wir wirklich, glaube ich, nur die eine Partie in Alltag verloren haben, mit dem komischen Elfmeter, wo der Helge noch nicht quasi bereit war und der den Ball reingeschossen hat. Und dann haben wir, glaube ich, kein Spiel mehr verloren, sondern wir haben wirklich nur gewonnen. Und die Atmosphäre im Hanapi-Stadion damals zu spielen, das waren damals, glaube ich, 17.000, es war immer ausverkauft, das war schon sehr speziell. War wirklich speziell. War eine schöne Zeit.
Wie war es vor allem auch für euch zu auf dem Feld gemeinsam zu sein. Wie wichtig war ein Stefan Meyerhof auch für dein Spiel?
Also, wir haben sich ja alle wir haben uns innerlich, wir kannten uns ja vom Training schon innerlich. Ich wusste, wo der Stefan steht. Und wenn ich mal keine Luft mehr gehabt habe, dann bin ich halt nicht in den 16er reingelaufen. Ich habe gesagt, ich bring die Flanke rein, der Lange ist schon drinnen. Also auch die zwei Tor, also das zweite Tor gegen Altach. Ich habe ihn gesehen. Natürlich ist dort ein Ballglück. Normal müsste ich ihn dort in den Kopf anspielen, aber er funktioniert auch mit Fuß. Oder das dritte Tor war das gegen Salzburg oder das zweite Tor, wo du den Abpraller reinmachst.
Das war von der Hobbs. Ich glaube, es war der Freistoß von Steff. Genau. Dormann tut nur nach vorne abwehren, genau. Ich nehme den linken,
und
ja.
Er stand immer gut. Und er war immer in der Box drinnen, so wie Jimmy. Jimmy hat die Laufwege nach vorne gemacht und wenn es in der Luft warst, also in die Luft geschossen oder also geflankt hast, dann war er zur Stelle. Also ja. Er war der Typ in der Luft. Und der hat das sehr gut gemacht. Und deswegen natürlich seine anderen Stationen, seine Darstellung, wie er heute hier sitzt, ist es, dass er ein guter Stürmer war.
Absolut.
Und
absolut.
Wir können über viele Stürmer reden, natürlich von Qualität zu Qualität, aber zu diesem Jahr, es hat alles gepasst. Auch unsere Rückenmänner, Hintermänner, die haben alle funktioniert.
Stefan, als Stürmer braucht man auch einen, der die Flanken reingibt, oder? Ümit auf der linken Seite.
Ja, also die Art und Weise, wie er mit seinen Dribblings durchgegangen ist und auch diese Duelle auch immer gesucht hat, der wollte ins Dribbling gehen, der wollte die vernaschen. Vielleicht auch mal vielleicht einen Haken zu viel gemacht, wo er schon vorbei war, dann noch einmal. Aber das genau gewusst, der kommt vorbei. Dann hat er vielleicht auf dem starken Rechten, dann kommt die Flanke oder er kommt auf dem Linken, hat er trotzdem. Du hast schon immer gewusst und ist eigentlich auch traurig, weil es war ja sein Zimmerkollege, Veli. Und durch die Verletzung von Veli ist ja er noch mehr in die Mannschaft gerückt, ne? Weil der Veli halt auch kreativ war, trickreich, super Spieler, super Qualität, hat ja noch 7, 8 Jahre Superstationen bei Beşiktaş gehabt, ja. Und durch diese Schulterverletzung damals in Altach ist dann der Ümit in den letzten Spielen erst so richtig dann aufgekocht, ja.
Und dann gab es einen richtigen Hype.
Genau, ja. Und da sieht man aber auch, wie klein
Glück und Pech auseinanderlegen.
Genau,
und
wie das im Fußball einfach auch ist. Ne? Sein bester Freund, Teamkollege, verletzt sich, aber er spielt ja dadurch dann wirklich jede Partie von Anfang an. Ja? Und er hat das Optimale rausgeholt dann auch. Also auch, ich bin ja auch froh für ihn oder für jeden, die Euro 2.8, dass er das mitnehmen hat können, weil das einfach auch zu der Zeit war er auf dieser Position in Österreich einer der Besten.
Besonders. Und die Freundschaft zu Veli Kavlak, die hält auch, weil auch er kommt heute bei uns kurz zu Wort. Veli Kavlak, bitte.
Ja, Ümit, super Typ, sehr viel Zeit verbracht. Auch heute noch verbringen wir sehr, sehr viel Zeit miteinander. Da ist immer eine große Garde, muss ich sagen. Wir haben viel erlebt gemeinsam, als wir damals beide bei Rapid waren, immer eigentlich im Zimmer gewesen und damit auf ihn ist immer hundertprozentig Verlass, wenn es um Sachen geht, die man vielleicht bei einem Trainingslager oder bei einem Auswärtsspiel dabei haben sollte, sprich Boxershorts, Socken, alle Maschinen zum Rasieren gibt. Da war er immer, hat er immer Ersatzmaschine dabei gehabt. Da war immer hundertprozentig Verlass auf ihn. Und ja, über das lachen wir heute noch. Und der ist heute noch immer gleich. Natürlich, wir haben beide die B-Lizenz gemacht beim ÖFB. Und da habe ich auch wieder irgendwas vergessen gehabt. Und wer hat wieder seine Sachen dabei oder wer hat wieder daran gedacht, wenn einer irgendwas nicht mitnimmt, wie mit Korkmaz. Das hat ihm ausgezeichnet. Ja, super Typ. Ich wünsche euch da viel Spaß und alles, alles Gute.
Ja, ich hab nicht nur für mich gesorgt, sondern für meine Mitspieler auch. Also
Unterhosen hast genommen.
Ja, ich habe immer extra welche mitgenommen, weil ich wusste, dass Veli seine Zahnbürste vergisst oder er hat immer was vergessen. Ja.
Aber schwer zu glauben, dass er der ist, der immer alles mit hat. Ja. Wir waren gerade vorher einen Kaffee trinken, er hat das Geldbörsel, Handy und die Sonnenbrille liegen.
Jetzt habe ich nicht so eine große Verantwortung mehr. Jetzt bin ich eher ein bisschen ein chillerer Typ. Und deswegen wahrscheinlich.
Sehr gut. Ja, nach dieser Rapid-Zeit gab es für einen die Euro und für einen nicht. Und beide Geschichten, glaube ich, müssen wir besprechen. Ümit, starten wir mit dir. Du hast dann die Euro gespielt. Erstes Länderspiel kurz vor der Euro, glaube ich. Mhm. War erstes Länderspiel bei dir gegen Nigeria.
Gegen Nigeria in Graz, glaube ich, war das. Mhm. Obwohl ich da nicht so eine gute Leistung gegeben habe oder gebracht habe, sind wir dann in, wie viel Mannkader war das, Stefan?
23.
23 Mannkader in Sardinien.
Sardinien war davor die Vorbereitung.
Sardinien-Vorbereitung.
Aber das war der große Kader noch, da warst du ja noch mit dabei, oder?
Nigeria nicht mehr. Nein, das war vorher Malta und dann war Nigeria.
Ah, okay. Malta, genau.
Nach dem Malta-Spiel bin ich aussortiert worden.
Mhm. Ja, nach dem Malta-Spiel. Ja, manche wurden auch in Sardinien aussortiert. Mhm. Und ja, ich war dabei. Und also mein Jimmy Hofer war dabei. Und natürlich mein größter Stützer war damals Martin Hieden. Mhm. Also er hat gesagt, Ümit, du bist jetzt dabei. Und natürlich für mich, du kommst von Slovan zu Rapid und ob das nicht reicht, spielst noch EM. Mhm.
Und im eigenen Land.
Im eigenen Land. Mhm. Und wer muss dich bremsen? Wer darf dich bremsen? Mhm. Aber ich habe Gott sei Dank immer einen Typen neben mir gehabt und wie Martin Hieden jetzt zum Beispiel bei der EM 2008 war er der Stütze oder halt Vastic hat sich auch sehr viel um mich gekümmert. Pogatetz war da und das waren wieder, vielleicht habe ich da ein Glück gehabt, vielleicht ich war oft mit Jimmy unterwegs, also im Zimmer und wir haben wieder zuhören müssen. Es gab wieder die Älteren, die was uns vorgesagt haben, was wir zu tun haben. Und Gott sei Dank ist es auch so gekommen und natürlich die EM war top. Ich bin gegen Kroatien eingewechselt und gleich die ersten zwei Aktionen. Bei mir gab es ja kein Abspiel.
Bei mir eins gegen eins.
Ja, wenn ich da im 16er, wenn ich in Raum 16er gesehen habe und wenn heute zum Beispiel die Jungs von der Mitte Richtung Corner Vorderlauf machen, Hinterlauf machen, bei Rapid und die Nationalteam war das nicht der Fall, weil sie genau wussten,
da kommt nicht,
da wird nicht die Kugel abgespielt. Ja. Also ich habe mir den Gegner immer ausgesucht, egal wer vor mir stand und mit Gewalt oder ohne Gewalt, ich hab mich durchgesetzt. Mhm. Und natürlich gegen Polen und Deutschland durfte ich dann von Beginn an spielen, unter Hickesberger. Und ja, es ist schade, dass wir nicht weitergekommen sind.
Aber du strahlst noch, also es war für dich in deiner Karriere was ganz Großes, oder?
Natürlich, also auch für meine Familie war das Migrantenkind eingewandert vor Jahren. Und ich bin das Glück von meiner Familie gewesen, sage ich immer. Mhm. Und wenn mal meine Kinder erfolgreich sind und für ein Vaterland was tun, dann würde es mich auch mit Stolz erfüllen.
Stefan, da sehen wir auch wieder, wie knapp Sieg und Niederlage zusammen sein kann. Ich glaube, eine Niederlage in deiner Karriere war, dass du nicht bei der Europameisterschaft 2008 im Kader warst.
Definitiv, weil es ein unglaubliches Frühjahr für mich war, mit diesen Spielerkollegen einfach auch. Und da möchte ich auch zu Martin Hieden auch noch was sagen. Das war für mich auch in meiner Karriere immer wichtig, so ältere Spieler zu haben. Das war Bayern damals Thorsten Fink, von dem ich sehr viel ablernen habe dürfen. Aber auch dann bei Rapid und mit Martin habe ich noch immer Kontakt auch jetzt. Und der war immer ruhig, besonnen und hat immer die richtigen Ansprachen auch für uns Spieler, die halt geschert haben und unbedingt wollten. Und der war halt schon ein bisschen älter und hat Erfahrung mitgebracht aus Ausland, Inland und das ist einfach auch für uns jungen Spieler wichtig gewesen, dass du so Spieler gehabt hast. Und ich versuche in meiner Karriere dann auch hinten raus, den jungen Spielern auch wieder mitzugeben. Aber das war persönlich für mich eine der größten Niederlagen, nicht dabei zu sein. Aber gleichzeitig auch wieder eine Motivation, um Gas zu geben, um meine Ziele zu erreichen. Und das hat mich im Jahr drauf so getrieben, dass ich mehr Tore gemacht habe wie davor und dann meinen Transfer nach England geschafft habe.
Die Konkurrenz war ja damals Kinnerst, Janko, Meierhofer, drei große Kopfballstürmer.
Ja.
Und wie ist das dann genau ausgegangen? Wie war die Verkündung? Wie hat man dir mitgeteilt, Stefan, nach der Saison, leider wird's nichts?
Ja, Roland Linz hat ja quasi seinen Fix-Startplatz gehabt als gestandener Spieler. Er war damals, glaube ich, in Portugal bei Boa Vista oder ich weiß nicht, wo er war.
Prager.
Das war auch in seiner, der war einfach ein richtig guter Stürmer und top, absolut.
Alles und auch ein anderes Profil als ihr.
Ja, dann. Genau. Mhm. Das, was mich halt im Nachgang noch immer so ärgert und auch wirklich enttäuscht ist, dass Pepe Hickelsberger mich am ersten Abend in Linda Brunn damals auf die Seite genommen hat und zu mir gesagt hat, es entscheidet sich zwischen dir und Janko. Mhm. Und wir waren dann beide nicht dabei. Mhm. Und ich habe ihn dann im Zuge der Euro 2016 beim Interview Niederösterreich in St. Pölten wieder getroffen.
Den Marc oder den Josef Hickelsberger?
Den Josef Hickelsberger. Und der hat dann dort gesagt, er hat nach 15 Minuten gegen die Kroaten gewusst, es war ein Fehler, dass er mich nicht mitgenommen hat. Mhm. Das hat noch einmal wehtan. Ja. Mhm.
Also und dann gab es ja den legendären Satz, manchmal kommen nicht die Besten mit, sondern die Richtigen, oder?
Genau, und ich war damals einer der Besten. Ja. Mir hat es ja natürlich auch für Marc leid getan. Ich habe mit Marc in der Saison drauf dann quasi so eine interne Wette gehabt. Er hat dann 39 Tore gemacht. Ja. Ich habe 26 gemacht, ja, mit Jimmy gemeinsam über 50 Tore geschossen. Ja. Wir haben ja noch mehr Punkte gemacht wie in unserer Meistersaison, aber Salzburg war in dem Jahr noch besser mit Marc gemeinsam. Mhm. Und das war einfach schade. Ja. Ich denke, dass wir, vor allem diese Rapid-Spieler, in so einem Flow waren.
Und den man mitnehmen hätte müssen.
Ja, wir waren so in einer Leichtigkeit. Wir haben uns verstanden am Platz, auch außerhalb. Und ja, war halt schon sehr schade. Ja.
Jetzt habt ihr dann trotzdem beide eine Auslandskarriere danach noch gehabt. Wie besonders ist das im Ausland, dann noch einmal Fußball zu spielen, andere Mentalitäten kennenzulernen, andere Spieler, größere Stadien? Ümit, starten wir mit dir. Es kam ja dann Eintracht Frankfurt und auch die große Verletzung.
Ja, also nach der EM habe ich einen Wechsel halt zur Eintracht gemacht. Und natürlich konnte es nicht mehr abwarten. Ich habe eine Woche Urlaub gemacht in der Türkei, in Samsun, von wo ich herkomme. Und Friedhelm Funkel hat mich damals angerufen und hat gemeint, Ümit, Junge, du hast noch ein Jahr, also eine Woche noch Pause, bleib daheim. Und dann gesagt, habe ich mit Berater Max telefoniert und habe ich gemeint, Max, eine Woche reicht mir.
Und ich will dorthin.
Ich will dorthin und dass ich die Mannschaft war damals in Tirol. Und ich schließe mich sofort an, dass ich die Kollegen sofort kennenlerne. Der Steinhöfer von Salzburg war noch da, also ich kenne ihn auch. Und gehe ich in die Kabine rein. Und ich höre schon, dass viele Zuschauer da sind wegen mir. In Tirol, da haben wir so in einem kleinen Stadion trainiert. Und da waren 1.500 Leute da, bemalt haben mit Ümit und so hin und her. Dann trainiere ich da 10 Minuten und mein Mittelfuß bricht. Ja. Und ich habe das sofort mitbekommen, dass es kaputt gegangen ist. Und beim ersten Trainingseinheit brichst du den Fuß.
Eigentlich hätte es noch gar nicht da sein sollen.
Genau. Und das war peinlich genug. Und natürlich sofort zurück, umgezogen, Krankenhaus, ja, ist bestätigt worden, Mittelfußbruch. Mhm. Dann haben sie mich sofort wieder nach Hause geschickt. Und da, in dem Moment, habe ich gesehen, was Deutschland ist. Das Profi-Sein in Deutschland oder die Profimannschaft, wie Profi eine Mannschaft sein kann in Deutschland. Damals mit der Eintracht natürlich. Haben sie statt mir, wo sie fast 3 Millionen Euro gezahlt haben für mich, haben sofort einen anderen Spieler verpflichtet, der was dreimal Spieler des Jahres in Griechenland war. Mhm. Nikos Liberopoulos.
Ja.
Halleluja. Jetzt bist verletzt, jetzt musst du dich zurückkämpfen und dann noch gegen den Typen kämpfen.
Ja.
Ums Leiberl. Aber das ist auch Deutschland. Das sieht man ja von Jahr zu Jahr, wo die Bayern steht, wo Dortmund steht, wo die deutschen Clubs allgemein stehen, die Zuschauerzahlen sind. Und da wird nur gearbeitet. Mhm. Da wird gearbeitet, da hat man, die bieten dir von A bis Z alles an.
Aber dafür muss man funktionieren.
Genau. Mhm. Und innerhalb von 18 Monaten habe ich, glaube ich, 4, 5 Brüche gehabt. Zehe gebrochen, Finger gebrochen, gestürzt, hin und her. Ja, weil ich mit meinem Körper, vielleicht auch dadurch, dass ich bei Slovan 2-mal die Woche trainiert habe und keine gute Akademieausbildung gehabt habe, hat der irgendwann der Körper gesagt, Ümit, es reicht mir.
Too much. Mhm.
Du kannst mich mal, bumm.
Ja.
Und immer wenn ich mich zurückkämpfen wollte, ich habe mich immer zurückgekämpft, dann bin ich kurz zu Bochum, wieder zurückgekämpft, aber es ist immer was dazwischen gekommen. Und ja, trotz allem bin ich sehr dankbar, sehr, sehr, also mit 5,5 Jahre, 6 Jahre Deutschland, das kann mir keiner wegnehmen. Und wie er gesagt hat, Van Bommel. Ich habe Van Bommel kennengelernt, 2008, nach dem ersten Bruch. Ist ein LKW gewesen. Der war so auf mich gestürzt, ist unabsichtlich. Mhm. Ich stell dir vor, der will dich absichtlich treffen. Aber Es ist eine sehr lehrreiche Professionalität für mich gewesen.
Und wir sprechen ja da über eine tolle Karriere, aber Stefan, wie weit hätte es beim Ümit gehen können, wenn die Verletzungen nicht so da gewesen wären?
Ja, sicher nochmal ein Step höher wie jetzt vielleicht Eintracht Frankfurt, ne? Mhm. Ein Riesenverein mittlerweile auch, oder immer schon gewesen in Deutschland, ja. Aber ich glaube, die Art und Weise, die er einfach in dieses Spiel mitgebracht hat, mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Konsequenz einfach auch, ja, diese Duelle zu suchen, drüber zu gehen, das hat ihn schon ausgemacht zu der Zeit, ne? Und natürlich, wenn du, das spricht dann auch wieder für ihn, dass er sich zurückgekämpft hat, dann trotzdem diese Stationen mit Bochum, ich glaube auch Ingolstadt war es so. Ja. Er war in Deutschland 5,5 Jahre bei Top-Vereinen in der Bundesliga, aber auch
super
in der zweiten
Karriere,
Liga.
Ja. Absolut.
Mhm. Aber dieses Mittelfußknochenbruch kenne ich leider zu gut, hat mich damals das Finale in Berlin gekostet, 2011 gegen Schalke.
Ja.
Duisburg, letzter Zweitligaverein, bis vor 2-3 Jahren, wo dann ein anderer Verein das auch wieder mal geschafft hat. Das ist einfach bitter, wenn du so hart arbeitest, ja. Und das sieht man einfach auch. Lange Saison mit Rapid, extrem lange Vorbereitung, Euro und nach einer Woche Urlaub, ich habe es genauso, ich habe 9 Tage Urlaub gehabt, bevor ich wieder bei Rapid zum Training gekommen bin. Das ist einfach zu kurz. Mhm. Du musst deinem Körper Minimum, deswegen gibt es ja in England so lange Pausen, die sagen, mach mal 3 Wochen nichts. Und dann fängst du wieder mit langsamem Aufbautraining an. Ja. Mhm. Und das war halt einfach so, dass der Körper halt dann wirklich sagt, hey, Hilfeschrei, ich brauche Ruhe, es ist zu viel. Ne? Und das ist einfach schade. Und das ist halt vielleicht so seine Achillesferse, genau, der Mittelfußknochenbruch, dass der einfach leider
noch mehr verhindert hat vielleicht.
Ja, genau.
Wenn ich aber so zurückschaue, natürlich könnte es von da viel mehr sein.
Ja.
Aber wenn ich jetzt so in den Spiegel schaue, ob ich was falsch gemacht habe, nein. Ich kenne meine Freunde, die was im 15. Bezirk leben und ich sehe sie heute noch.
Ja.
Ist alles richtig so. Mhm. Ist alles gut.
Man muss auch nicht immer den Gedanken haben, was wäre wenn, oder?
Genau. Mhm. Auch die 12 OPs sind hervorragend.
Ja.
Ich würde es heute nochmal unterschreiben, die Karriere, die ich habe mit den 12 OPs, heute unterschreibe ich es, dass ich es wieder annehme, all mit diesen Verletzungen.
Weil es dich als Mensch einfach komplett gemacht hat.
Ja. Mhm. Nicht nur das, meine ganze Familie.
Ja.
Und ja, es könnte vielleicht ein Schalke werden, ein Dortmund werden. Vielleicht war ich für Bayern vom Qualität her nicht gut genug. Weil da gibt es ja andere Granaten wie Ribéry, Robben.
Ja, waren damals also, auf den Positionen, ja.
Ich habe gegen Lahm, Oliver Kahn Fußball gespielt. Ja, also es war nicht.
Schon geil, ja.
Aber wenn man den Jungen heute mit 18 Jahren bei Slovan rausholt und den gleichen Vertrag gibt, was ich bekomme, muss unterschreiben.
Weg, ja.
Mach das sofort. Mhm. Und ich bin dankbar, wie es gelaufen ist. Und ja, es ist so passiert. Und ich schaue nicht zurück, ich sage nicht wenn ja, aber es ist so gekommen und ist fertig, passt.
Super Einstellung. Und ich glaube, Stefan, das hat dich auch immer, oder das macht euch gemeinsam auch irgendwo stark. Der Kopf war immer an der richtigen, in die richtige Richtung gerichtet.
Ja, aber das wollte ich auch gerade zum Ümit sagen und das finde ich auch schön. Ich habe ihn Ümit kennengelernt als junger Burm, der einfach auch Träume gehabt hat und Ziele gehabt hat. Und jetzt, wenn er sich so Revue passieren lässt und das so von sich gibt, ja, merkt man einfach auch, dass er auch in diesen negativen Phasen als Mensch gewachsen ist und jetzt als Familienvater da sitzt und einfach sagt, ich habe in meiner Karriere alles richtig gemacht. Und ich sage auch für mich in meiner Karriere, ich würde es genauso wieder machen, auch mit diesem Schmerz und mit diesen Tränen und mit diesen Schicksalsschlägen, die damit verbunden sind, ja, weil es mich als Menschen dorthin gebracht haben, wo ich heute bin. Und dafür bin ich dankbar.
Mhm. Für deine Auslandskarriere reicht die Zeit nicht, Stefan.
Nein,
es geht nicht. Aber vielleicht können wir ganz kurz die 2, 3 Highlights rauspicken für dich, die müssen gar nicht die sportlichen Highlights sein, die für dich irgendwie sagen, das hat meine Karriere besonders gemacht, diese Momente.
Also Transfer nach England, den werde ich nie vergessen. Mhm. Die Zeit in der Premier League, das war einfach genau das, wo ich immer hin wollte und war auch sehr lehrreich für mich. Und
du hast einen überragenden Trainer damals gehabt, gell, mit Kabinenansprachen, die legendär waren, oder?
Das war nicht Mick McCarthy, sondern oder? Das war dann bei Millwall in Holloway. Mhm. Ich glaube, da kennst du das ein oder andere Video. Stimmt, ja. Weiß nicht, ich glaube, die habe ich gar nicht mehr. Nein, das waren schon sehr spezielle Momente. Und auch am Ende von meiner Karriere, die Zeit in Aarau, dass dann vom letzten Platz noch diese Barrage, dann 4-0 gewinnen, 4-0 verlieren, das hat schon einen geprägt und das macht mit einem was.
Ja. Ich war dich ja damals in Aargau besuchen, ja. Und wir fahren in die Schweiz, schauen Aargau und Stefan macht natürlich an dem Tag genau einen Hattrick.
Doppelpack.
Oder Doppelpack. Und dein Papa war mit, gell?
Und mein Vater war mit, ja. Nein, und das ist auch schön und der Fußball gibt einen so viel und wenn man dann so drüber nachdenkt und die Zeit einmal so vergehen lässt, dann sind einfach wirklich schöne Momente dabei. So wie du jetzt gesagt hast, die Zeit wird jetzt nicht reichen, um das alles jetzt aufzuzählen, aber es waren schon sehr, sehr schöne Momente und ich bin froh, dass ich auch mit meinem Körper so lange auf diesem doch hohen Niveau spielen habe dürfen.
Duisburg hast du angesprochen damals, dieses legendäre Cup-Finale, wo du dann verletzt warst. Die kämpfen jetzt gerade um einen Aufstieg, Relegation vielleicht. Bist du noch verbunden mit deinen Ex-Stationen? Du bist ja im Fußball nach wie vor auch aktiv als Trainer dann in Zukunft.
Ja, natürlich verfolge ich das und habe mich auch die Fans von Duisburg letzte Woche kontaktiert. Spezielles Match gegen Cottbus gehabt, dann 2-1 gewonnen, aber genau das Ergebnis, was sie damals auch im Halbfinale gehabt haben. Aarau hat jetzt am Montag das direkte Duell gegen Vaduz gewonnen. Die sind jetzt wieder Tabellenplatz 1 und haben im letzten Heimspiel natürlich mit einem Sieg, können sie direkt aufsteigen, müssen nicht in die Barrage. Das würde mich extrem freuen für Aarau, vor allem auch für Olli Jäckle, der Kapitän dort, mit dem ich noch zusammengespielt habe, der im Sommer seine Karriere beendet. Das wäre natürlich für ihn irrsinnig schön, noch
schönen
mit
Abschluss.
Dem Verein aufzusteigen und dann zu sagen, ich beende meine Karriere. Und nein, es waren immer sehr emotionale Stationen auch für mich dabei, was die Fans betrifft, weil sie auch das honoriert haben, für was ich stehe. Ich stehe für Leidenschaft, ich stehe für Engagement, ich stehe für harte Arbeit, ja, so wie ich erzogen worden bin. Und das habe ich immer, ich glaube, mein Herz auch auf dem Platz gelassen, auch das ein oder andere Mal vom Mikrofon. Und ich glaube, für das haben mich die Leute einfach schätzen und lieben gelernt.
Abschlussfrage, Karriere danach. Stefan, du bist als Trainer unterwegs, hast die UEFA Pro-Lizenz jetzt hinter dir. Wo geht's hin? Wo führt's hin?
Ja, ich hoffe, dass jetzt wirklich diesen Sommer was passiert mit einem erfahrenen Trainer. Ich möchte einfach noch an der Seite von einem erfahrenen Trainer was lernen. Da jetzt nicht so ins kalte Wasser geworfen zu werden und dann einfach auch Fehler zu machen. Wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, auch Sandro Wagner bei Augsburg. Es ist einfach schwierig in der momentanen Situation als Trainer, die Spieler, die Situation, die Medien, du musst einfach vom ersten Tag an liefern, in allen Bereichen. Mhm. Und da zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit einem erfahrenen Trainer noch mit, lerne dort meine Sachen, die ich noch nicht so vielleicht auf dem Schirm habe, das zu sehen tagtäglich in der Arbeit, das würde mich jetzt extrem reizen und da wäre ich extrem dankbar, wenn das jetzt wirklich so funktioniert und dann schauen wir, wohin die Reise geht.
Sehr gut. Und Ümit, wie oft bist du noch am Fußball dran? Du machst ja Porzellangeschirr in Wien mit deinem eigenen Geschäft.
Ja.
Das ist der Hauptjob, oder?
Genau, das ist mein Hauptjob. Mein Partner und ich, wir haben die Kork GmbH gegründet. Mhm. Und ich bin sehr wenig eigentlich am Fußballplatz. Okay. Also ich mache das Gegenteil fast auf Fußball. Ich versuche mich weniger zu bewegen. Ich besuche nur Restaurants, Caterer, Hotels. Ja, unser Engagement ist Restaurants, Caterings, und natürlich Großkunden wie Restaurants oder Metro, was noch immer halt. Ja, ich bin jetzt so
Unternehmer,
Tellerverkäufer, wenn man es auf gut Deutsch sagen soll. Ich habe gute Kooperationen mit Restaurants, mit Rapid Wien, Fanshop, haben wir jetzt eine Kooperation, werden wir bald haben, hoffentlich. Ja, alles steht. Und ich bin ein normaler Familienvater. Ich gehe zwar, habe regelmäßige Arbeitszeiten, was meine Frau sich immer wünscht. Die Herrschaften müssen manchmal nach Vorarlberg dort 2 Tage übernachten. Und ich kann das nicht mehr sehen. Also ich kann das von meinem Körper nicht mehr verlangen. Und ja, auswärts schlafen mag ich nicht. Also habe die Branche komplett gewechselt.
Und trotzdem warten beide hier auf die Einberufung, wenn es dann heißt Copa Pelé, wenn das Mail wieder rausgeht. Copa Pelé und Copa 11, vor allem in der Gruben gibt es ja das große Spiel, wo man sich einkaufen kann. Da gibt es auch noch Tickets und VIP-Tickets auf copapelé.at zu finden. Und ich glaube, das wird ein besonderes Spiel da in der Gruben, oder?
Definitiv, ja. Also die Spiele allgemein sind immer sehr speziell, aber natürlich dann dort in der legendären Atmosphäre, glaube ich, das kann schon was, ja.
Ümit, ja, lacht gerne auf.
Ja, also es ist immer lustig. Die Bank ist lustig, drinnen ist lustig, im Spiel ist lustig. Also vor allem, wenn du die älteren Herrschaften hast, mit Packelt, Ogris. Toni macht da nicht mit, er ist meistens angefressen, warum wir nicht mehr laufen. Und, aber die älteren Herrschaften sind schon lustig.
Sehr gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht in der Runde, in der Kabine. War richtig schön mit euch. Vielen Dank und ja, unbedingt reinklicken, auch die anderen Folgen gern nochmal durchhören, durchschauen auf Join alle Podcast- und Videocast-Folgen von Copa Pelé, Legenden mit Schmäh zu finden und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify und auf Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal.